Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Immer hörst du Radio Horeb. Niemals rufst du in der Sendung an. Ständig lässt du das Radio so laut aufgedreht. Andauernd musst du die Lebenshilfe hören. Und wenn du mal nachdenken würdest, dann wüsstest du das Thema der heutigen Sendung. Klingen Ihnen solche oder ähnliche Sätze irgendwie vertraut? Gehören Sie zum Wortschatz Ihrer Beziehungssprache? Mist, dann ist der Vorwurf ein Mitbewohner Ihres Beziehungshauses geworden. Mist, denn Ehestreit, bei dem man sich gegenseitig Vorwürfe an den Kopf wirft, kann nie zur Einsicht oder konstruktiven Lösungen führen. Der Vorwurf ist eigentlich ein echter Beziehungskiller. Doch wie kann man aufrichtig und ehrlich über die eigenen Gefühle sprechen, auch über Enttäuschungen und Verletzungen, ohne dem Vorwurf Raum zu geben und so einer wahren Beziehung, einem wahren Miteinander auf Augenhöhe das Wasser abzugraben? Unser Studiogast kennt Strategien und praktische Hilfen, wie man aus der Vorwurfsspirale aussteigen kann, wie man gute Worte findet, was auszudrücken, was das Miteinander belastet. In unserer Reihe »Ehe wir uns trennen« sprechen wir heute über den gerade genannten Beziehungskiller Vorwurf. Und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Dr. Dagmar Amling. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Guten Morgen nach München. Hallo, Herr Miller.
Und einen guten Morgen nach Augsburg, von wo aus Sie uns zugeschaltet sind. Frau Dr. Amling, Sie sind nicht nur Humanmedizinerin und Fliegerärztin, sondern Sie sind auch Psychopädin nach Dr. Derbolowski, den ja manche Hörer vielleicht noch kennen. Der war oft zu Gast in der Lebenshilfe. Können Sie uns kurz sagen, was können wir eigentlich unter Psychopädie verstehen? Was ist denn das genau?
Ja, ganz wichtige Frage, Herr Miller. Vielen Dank dafür. Wir möchten ja heute auch die Sendung unter dem Aspekt oder mit dem Kontext der Psychopädie beantworten. Und was ist eigentlich Psychopädie? Ja, liebe Hörer, Psychopädie sind zwei Wortteile. Der eine Wortteil heißt Pädie und Pädie bedeutet, wie Sie vielleicht kennen, Schulung, Erziehung, Reifung und dem Wort vorangestellt ist Psyche. Und Psyche heißt auf Deutsch Seele. Und immer was dem Wort vorangestellt ist, damit tue ich etwas. Sprich, wenn wir das jetzt übersetzen, heißt es Schulung, Reifung, Erziehung mit seelischen Mitteln. Das heißt das Wort Psychopädie. Und die zweite Frage wäre jetzt natürlich, womit beschäftigt sich die Psychopädie? Die Psychopädie nach Dr. Derbolowski beschäftigt sich mit den Verhältnissen. Also, welche Verhältnisse habe ich überhaupt in meinem Leben? Hier geht es um das Verhältnis, was ich zu mir selber habe, was ich zu meinem Nächsten habe und zu dem Verhältnis, was ich zu Gott habe. Und diese drei Verhältnisse sollten in einer bejahenden Beziehung stehen. Und diese drei Verhältnisse bejahend in drei verschiedenen Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und hier fragen mich natürlich immer die Patienten, in welchem Verhältnis kann ich denn überhaupt was ändern? Und ich denke, hier wird es klar, in der Vergangenheit, was geschehen ist, kann ich nichts ändern. In der Zukunft kann ich auch nichts ändern, aber in der Gegenwart, da kann ich Verhältnisse klären, da kann ich schalten und walten und da kann ich Verantwortung für mich übernehmen.
Jetzt erlauben Sie mir noch die Frage, und warum macht es Sinn, mit einer Psychopädin über Vorwürfe und Kommunikation zu sprechen?
Naja, ganz einfach, weil bei dem Thema Vorwurf geht es ja um Verhältnisse, um das Verhältnis, was ich mit meinem Nächsten, mit meinem Du habe. Und Vorwürfe kennzeichnen sich ja dadurch, dass ich etwas gegen einen anderen Menschen richte. Ich werfe ihm sozusagen etwas vor. Oder ich kann ja auch Gott etwas vorwerfen. Oder ich werfe mir selber etwas vor. Das heißt, es bezieht sich auf ein Verhältnis. Und wir Psychopäden oder sagen wir mal besser ausgedrückt, die psychopädische Brille bezieht sich darauf, dieses Verhältnis aktiv zu gestalten. Also ein aktiver zu sein und in eine bejahende Beziehung zu kommen.
Also da bin ich jetzt schon echt gespannt, Frau Dr. Amling, weil das nächste Thema oder der Block, um den wir uns kümmern, ist, was ist eigentlich Streit und wie man das überhaupt bejahen kann? Wir hören ja oft den Begriff der sogenannten Streitkultur. Und da kann doch eigentlich, also wenn man von Streitkultur spricht, kann doch eigentlich am Streit nichts Schlechtes sein, oder?
Ist ja auch nicht. Streit an sich ist ja letztlich eine Kommunikation miteinander, die negativ ausgerichtet sein kann. Also wenn man sich dann verletzt, aber Streit kann eben auch positiv ausgerichtet sein, dass wir miteinander in Begegnung sind, dass wir um ein Thema streiten, um eine Sache streiten. Das muss nicht per se negativ ausgerichtet sein. Also Streit ist letztlich eine Kommunikationsform, die wir miteinander führen. Und hier ist immer die Frage, wie ist meine Haltung dem anderen Menschen gegenüber? Will ich ihn verletzen? Will ich ihn demütigen? Oder will ich mit ihm um eine Sache streiten, die wichtig ist für uns beide?
Darfst du auch mal laut werden?
Ja, also Kommunikation kann, also ist es ja eine Form der Kommunikation und Kommunikation kann leise, laut, hat ja verschiedene Ausdrucksformen. Was wir natürlich nicht wünschen, ist die nonverbale, gewalttätige Kommunikation, dass ich dem anderen also einen reinhaue. Das wäre aber auch Streit, das wäre auch Kommunikation. Im Grunde genommen ist alles, was wir Menschen miteinander austauschen, Kommunikation. Es gibt unter uns eigentlich keine Nicht-Kommunikation. Alles ist Kommunikation.
Jetzt haben wir eingangs von der Streitkultur gesprochen. Was sind denn Merkmale von gutem Streiten? Oder banal gefragt, wie streite ich denn eigentlich richtig?
Da gehen wir schon tief in das Thema rein, weil da geht es schon darum, ist die Frage immer, warum kommt es zu einem Streit? Ja, ich denke, das ist die Kardinalsfrage. Und wieso streite ich überhaupt mit dem anderen? Was will ich von dem? Habe ich Erwartungen an ihn, die er nicht erfüllt hat? Oder will ich ihn bewusst verletzen? Ja, es ist ja alles möglich heutzutage. Also hier finde ich Streitkultur so, was meinen Sie damit?
Jetzt haben Sie mich richtig erwischt. Nee, aber ich meine damit, dass ein guter Streit folgt auch gewissen Regeln. Also irgendwie ein Kanon, auf den man sich einigt, dass man sagt, okay, ich hau dir keine rein, ich werde keine verletzenden Worte sagen, wir bleiben bei der Sache. Das meine ich so mit einer Streitkultur. Aber das, was Sie gerade eben so sagten, dass es auch was mit sich bewusst werden zu tun hat. Das heißt, eine Voraussetzung von gutem Streiten ist auch, sich selbst über sich klar zu werden und zu wissen, was brauche ich denn jetzt eigentlich?
Verstehe. Also es geht immer darum, was für eine Haltung habe ich erstmal zu mir selber, was für eine innere Haltung habe ich zu meinem Gegenüber bezüglich des Themas. Ja. Achte ich mich, achte ich den Nächsten, bin ich ebenbürtig in dem Augenblick? Das ist die Hauptvoraussetzung, wenn wir streiten. Sich die Meinung des anderen respektiere, dass ich ihn achte. Aber bevor ich den anderen achten kann, muss ich mich selber achten, muss ich selber gucken, was will ich denn eigentlich? Was möchte ich vom anderen? Sind die Erwartungen, die ich an den anderen habe, sind die realistisch oder sind die unrealistisch? Also, was Sie sagen, ich muss ja erstmal mir klar werden, was möchte ich eigentlich? Häufig entstehen ja Streits dadurch, indem ich gar nicht wirklich weiß, was ich für mich möchte. Was sind meine Bedürfnisse dem anderen gegenüber?
Also auch, dass ich zum Beispiel noch gar nicht weiß, warum fasst mich das, was der andere sagt, so unglaublich an. Ja. Auf Neudeutsch sagt man antriggern. Ja,
ja. Hier sind natürlich viele andere Faktoren im Spiel. Natürlich sind wir Kinder unserer Eltern und wir haben eine Erziehung genossen und wir haben in unserer Kindheit vielleicht auch Verletzungen erfahren und diese Verletzungen wirken natürlich auch im Erwachsenenalter, sodass eine möglicherweise Verletzung, die wir erlitten haben, die uns gar nicht bewusst ist, der andere in uns antriggert und eine emotionale Reaktion daraufhin kommt, obwohl wir gar nicht wissen, warum. Weil alte Verletzungen sozusagen wieder ins Bewusstsein kommen, die der andere an uns, ja, uns triggert. Und hier ist natürlich was ganz Wichtiges, was Sie zu Anfangs gesagt haben. Sobald wir also die Kommunikation an sich besteht ja aus zwei Teilen. Der eine Teil ist nonverbal und der andere ist verbal. Also wir sprechen nur zu 20% in der Kommunikation mit dem Wort und zu 80% nonverbal. Hier am Telefon können Sie zwar mein Wort hören, aber Sie hören trotzdem auch meine Gestik dabei. Das ist dieser nonverbale Anteil. Und der ist natürlich in einem Gegenüber sehr, sehr stark vorhanden. Und der andere Aspekt ist ja auch noch der, dass wir, sobald wir emotional werden, wir nicht mehr möglicherweise klare Gedanken fassen können und die alten Verletzungen sind wirksam. Und wenn wir dann schaffen, uns zurückzunehmen, Abstand zu nehmen und auf eine Sachebene kommen, dann können wir, so vielleicht wie Sie das auch eingangs formuliert haben, in eine gute Streitkultur kommen, weil wir uns nicht persönlich angegriffen fühlen, sondern weil wir sachlich über ein Thema reden. Aber sobald Emotionen im Spiel sind, geht es oft heiß her. Das beobachte ich natürlich auch immer wieder in Patientengesprächen. Und das Wichtige vielleicht daran ist auch, dass die emotionale Beziehung als erstes gestillt werden muss. Sonst ist eine Sachebene gar nicht möglich.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute in der Reihe Ehe wir uns trennen sprechen wir über den Beziehungskiller-Vorwurf. Zugeschaltet aus Augsburg ist uns Frau Dr. Dagmar Amling. Sie ist einmal Fachärztin für Allgemeinmedizin, aber eben auch eine Psychopädin, die sich auch mit der Seele so beschäftigt und den Gefühlen, die dahinter stecken. Frau Dr. Amling, jetzt haben wir über den Streit so gesprochen und dass es auch emotionsgeladen sein kann. Manchmal vielleicht auch muss. Man muss sich klar werden über die Gefühle, über seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche, die man hat. Wie geht in so einem Geflecht, in so einem dynamischen Prozess, wenn man merkt, vielleicht, jetzt sind wir schon mitten so in der Lebenshilfe, wie geht denn dann dieser sprichwörtliche Schritt zurück, wenn wir merken, ups, die Sache, die läuft auf dem Ruder, ich wollte doch jetzt gar nicht laut werden oder auf den Tisch hauen. Wie könnte so ein Schritt zurück aussehen?
Wenn Sie nach dem Schritt zurückfragen, möchte ich vielleicht eine Definition erstmal anführen, weil Streit und Vorwurf haben ja eine Qualität, die wir erstmal verstehen müssen, bevor wir den Schritt zurückgehen können. Also der Vorwurf, also in einem Streit kommt es ja häufig zum Vorwurf an den anderen Menschen. Dieser Vorwurf, finde ich, kann aber auch gegen mich selbst gerichtet sein und ist genauso zerstörerisch und beziehungskillend in meiner Beziehung zu mir selbst. Das heißt, ich kann einem anderen Menschen etwas vorwerfen und mir selbst etwas vorwerfen, dass ich nicht richtig gehandelt habe oder der andere nicht richtig gehandelt hat. Oder dass ich etwas von einem Menschen erwarte, das aber nicht ausgedrückt habe und ihm dann zum Vorwurf mache. Das bedeutet an sich, dass der Vorwurf ja eine Bewertung ist. Ja, ich bewerte eine Handlung des anderen oder eine Sache. Und das hat dann eben auch etwas Strafendes, Verurteilendes aus meiner Sicht an sich. Und wann immer sich ein Mensch bestraft, verurteilt, sein Handeln verurteilt empfindet, wird er sich zurückziehen, wird möglicherweise ärgerlich werden und dann ist der Streit vorprogrammiert. Ja. Etwas, was sich auf eine Handlung bezieht in der Vergangenheit, du hast dies oder jenes nicht getan, du guckst immer die Lebenshilfe, du hörst immer die Lebenshilfe oder was sie ganz am Anfang uns mitgeteilt haben. Das richtet sich ja auf die Vergangenheit aus und es ist etwas Bewertendes, was ich vornehme und was der andere ja gar noch nicht bewertet hat oder anders bewertet hat. Das macht es eben auch so schwierig, weil es ist unabänderlich, was in der Vergangenheit geschehen ist und das das macht es auch so schwierig, in Beziehungen dann mit diesen Vorwürfen umzugehen. Und dann entsteht ja erst der Streit. Und letztlich ist es auch, wenn ich dann sage, ja, du machst dies und das ja immer falsch, du räumst halt nie den Müll aus, dann ist eben in der Gegenwart daran ja nichts zu ändern. Und aus meiner Sicht ist es wirklich gnadenlos und auch unbarmherzig dem anderen gegenüber, weil ich seine Handlung verurteile. Ja, und das, was Sie jetzt auch gesagt haben, wenn dann dieser Vorwurf an den anderen auch noch verallgemeinert wird mit Worten, ja, das tust du immer oder nie. Jedes Mal, wenn diese Wörter begleitet werden, dann hat unser Gegenüber ja gar keine Ausweichmöglichkeit mehr. Das Interessante ist aber, das gilt auch für uns. Wenn ich das selber, ich kann ja mir selber auch einen Vorwurf machen. Ich habe das ja noch nie geschafft. Ja, ich habe diese Mathematikaufgabe ja noch nie lösen können. Das ist genauso unausweichbar und letztlich gnadenlos und unbarmherzig uns selbst gegenüber. Also wir müssen immer auch schauen, wenn wir einen Vorwurf an andere Menschen richten, was tue ich denn eigentlich mit mir selber? Ja, auch das ist immer so im wichtigen Gedankengut. Welche Beziehung habe ich zu mir? Wie liebevoll ist die Beziehung, die ich zu mir selber führe? Streite ich mit mir selber eigentlich auch? Ja, das ist psychopathisch gesehen immer die erste Frage. Ja, was steht davor? Also ein Streit entsteht halt durch eine Haltung, durch etwas, was im Vorfeld geschehen ist. Eine Erwartung, die ich an den anderen habe, die er nicht erfüllt hat. Und dann kann ich natürlich sehr genau beleuchten, wieso habe ich eigentlich diese Erwartung an den anderen? Ja, ist die überhaupt realistisch oder habe ich das dem anderen schon mal gesagt, dass ich diese Erwartung an ihn habe? Und auf was ist diese Erwartung ausgerichtet? Kann ich diese Erwartung vielleicht sogar selber für mich befriedigen? Ja, und hinter Erwartung oder hinter einer Erwartungshaltung, die dann ja wiederum zum Streit führt, stehen halt Riesenansprüche manchmal. Riesenansprüche an diese Welt, an den anderen, vielleicht auch tatsächlich an mich, Dinge zu schaffen. Also Erwartungen sind oft echte Hindernisse im Leben und auch Hindernisse natürlich in Beziehungen, weil sie begleitet sind von Riesenansprüchen.
Können Sie ein paar Beispiele geben? So ein paar Klassiker?
Ja, ich erwarte von dir, dass du mich immer begleitest, wenn es mir schlecht geht. Ich erwarte von dir, dass du mich täglich anrufst. Oder Eltern haben ja auch häufig eine Erwartung an Kinder, dass die Kinder sie versorgen im Alter. Oder ich erwarte, dass sich die Welt befriedigt, um es auch nochmal politisch auszudrücken. Oder ich erwarte, dass Gott eine Lösung für Corona hat, ja, fällt mir spontan ein. Das sind ja riesen Vorstellungen von unrealistischen Wünschen. Also auch hinter Erwartungen muss man sehr genau schauen, was steht dahinter. Habe ich da einen Wunsch ans Universum? An wen habe ich denn da überhaupt einen Wunsch? An die Kinder? Was sollen denn die Kinder überhaupt tun? Ist diese Erwartung, entsprechen die überhaupt einer Realität? Ne? Kann ich die überhaupt in eine Realität einbeziehen? Ja, können die Kinder überhaupt die Eltern versorgen? Ist das überhaupt möglich? Ist das finanziell möglich? Ist das zeitlich möglich? Und wenn ich das merke, dass ich diese Erwartung an jemand habe, dann kann ich mich ja fragen, wie ist die Realität? Was ist mein Anteil? Was kann ich dazu tun? Und wie kann ich diese Erwartung dann auch formulieren an den anderen? Und hier sind wir ganz tief im Thema, weil wenn ich eine Erwartung habe, dann ist ja immer, steht hinter dieser Erwartung ein Wunsch. Und hinter jedem Wunsch ist im Grunde genommen eine Bedürfnisäußerung. Ein Wunsch ist eine Bedürfnisäußerung, an den anderen etwas zu tun. Und dann kann ich ja gleich fragen, wie äußere ich denn eigentlich meine Bedürfnisse, meine Wünsche? Wie trage ich denn überhaupt meine Wünsche in diese Welt? Und hier gibt es ein Wort, was 5 Buchstaben hat und was ganz simpel ist und was wir häufig verlernen, was die Kinder wunderbar können, nämlich eine Bitte stellen. Ja, bitte, um ganz einfach zu bleiben, bitte räume den Müll auf oder bitte schenke mir einmal in der Woche Blumen. Ja, also es kommt der Vorwurf an den Partner, du schenkst mir ja nie Blumen. Und hier kann ich dann sagen, ja, bitte schenke mir einmal in der Woche Blumen. Das würde mich freuen. Ich würde mich freuen, genau. Du bist so ein lieber Mensch oder ich liebe dich so sehr und mein Wunsch ist es einfach, dass das Wohnzimmer mit Blumen gefüllt ist. Bitte schenke mir einmal in der Woche Blumen. Das wäre dann eine erwachsene Äußerung einer Bitte an den anderen Menschen. Wenn aber eine Erwartung dahinter steht, so, oh, ich erwarte jetzt aber von meinem Partner, dass er mich jede Woche, wenn Markt ist, mit Blumen beschenkt, dann wird es schwierig. Und dann kommt es im Nachhinein zum Streit, weil sobald eine Kleinigkeit passiert, naja, du hast mir auch noch nie Blumen geschenkt. Naja, du liebst mich halt nicht. Und dann wird es noch schwieriger, wenn ich der andere hat meine Erwartung nicht erfüllt. Das heißt, er liebt mich nicht. Wenn das dann auch noch verknüpft wird, wird es ganz pathologisch in der Beziehung. Dann wird es so, dass wir aus dieser Spirale nur schwer rauskommen. Denn man darf nicht vergessen, wir müssen das immer auch betrachten in Bezug auf, wie ist meine Kindheit gewesen, wie ist meine eigene Entwicklung gewesen. Denn wir lernen ja als Kinder, ich mache mir in die Hose und dann sage ich, habe Pipi gemacht und Mutter soll die Windel wechseln. Das heißt, oder ich habe Hunger als Kind, Mama, ich will essen, ne, so als 4-Jähriges. Und Mama kommt und gibt mir zu essen. Mama wechselt mir die Windeln. Mama guckt, dass es mir gut geht. Mama erfüllt mir im Grunde genommen alle meine Wünsche. Im Grunde genommen fast als Kind, ohne dass ich es sage. Ich äußere es in irgendeiner nonverbalen Form. Und jetzt kommt die Mutter, erfüllt mir meine Bedürfnisse, weil es natürlich Grundbedürfnisse des Menschen gibt, die Mutter erfüllen kann. Und je älter ich werde, je älter das Kind wird, desto weniger kann die Mutter die Bedürfnisse des Kindes erraten, weil plötzlich kommen ganz andere Bedürfnisse, also Bedürfnisse nach einem anderen Essen, nach einem anderen Frühstück, nach einem, ja, nach Literatur, nach irgendeiner Musik. Das kann die Mutter natürlich nicht erraten, sondern kann auch nicht im vorauseilenden Gehorsam das erfüllen. Und hier kann sich die Haltung einschleichen, naja, Mutter liebt mich wohl nicht mehr oder ja, Mutter mag mich vielleicht nicht mehr, weil als Kind hat sie ja alles erfüllt, in einem erfüllenden Gehorsam sozusagen. Und wenn wir erwachsen werden, gehen wir manchmal noch davon aus, dass der Partner uns alles erfüllt und von den Lippen abliest. Und natürlich können wir nicht wissen, was der andere sich wünscht oder was die Bedürfnisse des anderen sind, die dahinter stehen. Das ist unmöglich. Da wären wir hellsehend. Und das kann eben dann auch dazu führen, dass wir innerlich rückschließen, naja, der Partner mag mich ja gar nicht. Der schenkt mir nie Blumen, also mag er mich nicht. Das ist gefährlich. Und hier entsteht dann Vorwurf und aus dem Vorwurf dann der Streit.
Sie hören die Lebenshilfe heute.
Analysieren.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist ja heute, ehe wir uns trennen, unsere Reihe. Heute geht es um den Beziehungskiller-Vorwurf. Wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Frau Dr. Dagmar Amling. Sie ist Psychopädin aus Augsburg. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind natürlich eingeladen, mitzumachen bei uns in der Sendung, wenn Sie Fragen an Frau Dr. Amling haben oder selber Erfahrungen mit dem Vorwurf gemacht haben. Zum Beispiel, ist der Vorwurf ein alter Bekannter von Ihnen? Wie gehen Sie mit Vorwürfen um? Ist Ihnen das eigentlich schon mal klar gewesen, dass hinter Vorwürfen Wünsche, Bedürfnisse stecken? Und um beim Bild vorhin zu bleiben, ist der Vorwurf vielleicht noch ein Mitbewohner Ihres Beziehungshauses oder haben Sie ihn schon rausgeworfen? Das würde uns alles interessieren. Rufen Sie an in der Lebenshilfe. Meine Kollegin nimmt Ihre Anrufe gerne entgegen. 089 517 008 008. Unser Thema heute Beziehungskiller-Vorwurf. Nochmal 089 517 008 008. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit der Reihe Ehe wir uns trennen. Unser Thema heute Beziehungskiller Vorwurf. Zugeschaltet aus Augsburg ist uns Frau Dr. Dagmar Amling. Sie ist Psychopädin. Und zugeschaltet aus München ist uns nun der erste Hörer. Herr Marischka, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Grüße Gott. Jetzt freut es mich, dass ich wieder bei Ihnen bin.
Hallo Herr Marischka, guten Morgen.
Guten Morgen, schön Sie zu hören. Es ist für mich ein Segen, sag ich Ihnen. Ich komme aus der gewaltfreien Kommunikation.
Dankeschön, das ist gut, dass wir die jetzt auf den Tisch bringen.
Herr Marischka, Ihre Frage.
Ich würde gerne noch etwas sagen, bitte sehr. Ich bezeichne oder nenne die gewaltfreie Kommunikation viel lieber friedliche Kommunikation, Frieden fördernde Kommunikation, Frieden erhaltende Kommunikation. Denn alleine schon wie viele Worte haben wir in unserer Sprache, die mit Gewalt zu tun haben. Es muss nicht etwas ausschlaggebend sein, es kann auch ganz einfach wichtig sein. Weil das Wort schlagen ist nicht unbedingt für mich so erforderlich, ja. Verstehen Sie, auf was ich hinaus möchte?
Aber ich weiß genau, worauf Sie heraus wollen. Herr Marischka, ganz wichtiges Wort, was Sie gerade nennen, die gewaltfreie Kommunikation. Der Dr. Derwolowski sagt dazu, also der Begründer der Psychopädie, weil wir betrachten ja heute den Aspekt Vorwurf unter dem Kontext der Psychopädie. Das heißt, es ist nicht meine Meinung, es ist meine Erfahrung, aber es ist eben unter dem Kontext der Psychopädie betrachtet und da sagen wir Psychopäden, es gibt überhaupt gar keine gewaltfreie Kommunikation. Das ist nämlich genau das, was Sie sagen. Jede Art der Kommunikation ist letztlich gewaltig, weil wenn wir Kommunikation physikalisch betrachten, sind es Schallwellen. Ja, jedes Wort, auch das, was wir jetzt über den Äther schicken, ist eine Schallwelle und die trifft uns immer. Und damit, wenn wir ganz klar beim Wort bleiben, was ich sehr schätze, dass Sie das gesagt haben, dann können wir keine gewaltfreie Kommunikation haben. Wir können sagen, wir wünschen uns friedfertige Kommunikation, aber das ist etwas anderes, ja. Und Sie haben vollkommen recht. Sprache, darauf möchten wir später auch noch eingehen, ist unheimlich wichtig, dass wir auf sprachliche Formulierungen achten. Denn wie Sie sagen, ich schlage dir etwas vor, ja. Ich schlage dir vor, dass du heute den Regenschirm nimmst, ist ja schon letztlich ein gewaltiges Wort in der Kommunikation.
Danke, Herr Marischka, für den Einwand mit der gewaltfreien Kommunikation. Ganz herzlichen Dank und Gruß nach München. Frau Dr. Amling, können Sie noch mal zusammenfassen, was so woran merke ich, dass ich mich in die Vorwurfsspirale begebe, so verbal? Was sind so die Merkmale von Vorwurf?
Ja, die Merkmale von Vorwürfen sind, dass ich vermehrt Du- oder Ich-Botschaften mache. Dass ich quasi sage, du hast dich falsch verhalten. Hättest du dieses oder jenes nicht getan, müsste ich jetzt nicht traurig sein, ja. Oder du hast den Müll nicht runtergebracht. Hättest du das mal gemacht, haben wir jetzt keine Kakerlaken in der Küche. Ja, das wäre Merkmal eins, dass ich vermehrt Du- oder Ich-Botschaften sende. Und das zweite Merkmal ist, dass man Verallgemeinerungen tätigt. So, du kümmerst dich ja nie um mich. Hättest du doch mal, wärst du doch aufmerksamer gewesen, dass ich einen Schnupfen habe. Aber du kümmerst dich ja nicht um mich. Also zweites Merkmal sind die Verallgemeinerungen. Dritte Merkmal sind Übertreibungen. Tausendmal muss ich dich bitten, dass du mir etwas tust, dass du mir Blumen bringst. Ich habe dich doch schon tausendmal darum gebeten oder ich habe dir schon tausendmal gesagt, mach das Fenster zu, weil es regnet jetzt schon wieder oder mach den Sonnenschirm zu. Also Übertreibungen, ja, drittes Merkmal. Viertes Merkmal kann sein, dass ich den Partner etikettiere, also vor allen Dingen negative Eigenschaften zuschreibe. Diese unendliche Trägheit ist ja wirklich typisch für dich. Jetzt beweg dich mal vom Sofa und ich bleib beim Müllbeispiel und bringe den Müll runter. Ja. Weiterhin gibt es dann verletzende Andeutungen. Du weißt noch ganz genau, wie peinlich mir manche Sachen ist. Warum tust du das denn immer? Also hier vernetzen sich dann verletzende Andeutungen mit Du-Botschaften oder Sarkasmus. Also wenn das so weitergeht, dann können wir uns ja gleich scheiden lassen. Oder auch verbündete Zeugen zitieren. naja, meine Mutter hat ja auch schon immer gesagt, aus dir wird nichts, ne? Da kann man doch mal sehen, dass du jetzt kein Geld verdienst. Das sind alles
Merkmale. Da klingeln ja die Ohren.
Ja, genau. Das sind alles Merkmale von Vorwürfen. Und das Hauptthema ist immer, dass ich den anderen beschuldige für etwas, was ich erwartet habe und was er nicht tut, in meinen Augen. Also das Verhalten des anderen als negativ bewerte. Und dann kommt der Streit.
Jetzt begrüße ich aus Herborn den Herrn Fritsche. Hallo Herr Fritsche, willkommen in der Lebenshilfe.
Guten hallo. Morgen Herr Fritsche.
Ja, hallo, guten Tag. Spannende Sendung, ganz spannende Sendung.
Danke.
Eine kurze Frage. Wenn jetzt, habe ich auch leider schon erlebt, wenn jetzt solche Gewalteruptionen in dem Sinn von Gewalt, wie Sie es eben beschrieben haben, kommen und dann alles ausgegraben wird aus der Vergangenheit und da bin ich ja ganz erstmal richtig hilflos und dann bin ich ja geneigt, sofort das scharfe Schwert zu ziehen und mich zu verteidigen und am besten den anderen auch dann zu stechen und zu treffen, wo es ihm wehtut. Wie sollte ich da reagieren in dem Fall, was mir öfters auch begegnet, wenn solche Gewalt-Du-Aktionen und Aggressionen erfolgen und eine Aufzählung sämtlicher meiner Untaten von meiner Geburt bis heute erfolgen. Wie kann ich das Gespräch wieder in Gang bringen? Meine bescheidenen Versuche, die sind dann auch richtig arm, weil ich mich dann verteidige und versuche, das von der Vernunft her zu klären. Wie sollte ich vorgehen, wenn sowas geschieht und auch selbst das Vermeiden bei anderen natürlich?
Ganz genau. Was Sie beschreiben, ist genau das, was passiert. Das Gegenüber macht mir Vorwürfe und kanzelt mich ab, zählt sämtliche Vergehen auf, die ich getan habe. Es geht gar nicht anders, dass sie sich dann schützen möchten, ihr Ich schützen möchten und in eine Abwehrhaltung und in eine Rechtfertigung übergehen. Sobald es zu einer Rechtfertigung kommt in ihrem Verhalten, ist keine Kommunikation im eigentlichen Sinne ja mehr möglich. Genauso wie Sie es beschrieben haben, das ist letztlich die Vorwurfsspirale in Beziehungen. Genauso wie Sie es gezeigt haben, Herr Fritsche. Vielen Dank dafür nochmal. Hier ist es entscheidend notwendig, dass Sie erstmal den anderen ausreden lassen. Also dass Sie quasi den Sturm, den der andere Mensch auf Sie loslässt, dass Sie sich diesem Sturm nicht unbedingt stellen, sondern es wie ein Segel tun. Einfach den Sturm an sich vorbeigehen lassen. Dann ist die erste Emotion des Gegenübers schon mal raus. Und vielleicht mit der Mitteilung, ich möchte dir jetzt erstmal zuhören, also mit dieser Haltung, ich höre dir jetzt erstmal zu, was dich eigentlich bedrückt, was dich stört an mir, an meinem Verhalten. Ja, sie nehmen dem anderen quasi auch mit ihrer vielleicht sogar auch Körperhaltung den Wind aus den Segeln. Dann ist es gut, wenn man das schafft. Ja, das ist nicht einfach. Das ist ein aktiver Prozess, den Sie dann tätigen müssten, wenn Sie es wollen, dass Sie sich klar machen, was will ich eigentlich mit meinem Gegenüber? Was will ich mit meiner Partnerin? Möchte ich mit ihr gut sein? Möchte ich mit ihr eigentlich ein gutes Verhältnis haben? Möchte ich mit ihr weiter liebevoll umgehen? Wenn Sie diese Frage innerlich mit Ja beantworten, dann entsteht in Ihrer Haltung etwas Barmherziges dem anderen gegenüber. Und diese Barmherzigkeit ermöglicht Ihnen dann, in die Sachebene zu kommen. Weil was Sie beschrieben haben, war ja Emotion, Emotion, Emotion. Und Emotion können Sie nur mit Emotion beantworten. Das geht nicht anders. Und diese Ebene muss zuerst beantwortet werden in der Kommunikation. Und dann erst, wenn Sie schaffen, innerlich zurückzutreten, kann man auf die Sachebene kommen und fragen, ja, was wünschst du dir von mir? Was sind deine Wünsche an mich? Oder sogar noch viel konkreter, was ist deine Bitte an mich, was ich tun kann, damit unsere Beziehung wieder liebevoll wird, damit unsere Beziehung wieder gesegnet ist. Ja, Sie können auch, wenn Sie diese Haltung einnehmen. Das können Sie auch Gott darum bitten und sagen, lieber Gott, ich weiß jetzt nicht weiter, helf du mir jetzt, gib du mir das Wort, was ich jetzt brauche, damit ich dem anderen sachlich begegnen kann, damit die Beziehung nicht zerstört wird.
Ah ja.
Herr Fritsche, ich danke Ihnen für diese steile Vorlage, die Sie uns gegeben haben. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Ein Gruß nach Herborn hier von der Lebenshilfe.
Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Ich höre weiter.
Ja, danke. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen oder Sie können damit was anfangen.
Jetzt, ich bin völlig platt, dass so viele Männer in der Sendung anrufen. Das haben wir wirklich selten. Ich mache einfach gleich weiter mit einem Hörer aus dem Raum Heidelberg. Herr Nagel, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Herr Nagel.
Grüß Gott. Ich wollte nur einen Gedanken beitragen. Und zwar mache ich die Erfahrung, dass das negative Strömungen in der Beziehung, also fast immer mit Gedanken anfangen. Es kommen schlechte Gedanken über den anderen, es kommen Vorwürfe, es kommen Aussagen, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, die nur mit mir selbst zu tun haben, was ich aber nicht erkenne. Und wenn ich das nicht ablucke, wenn ich da mitgehe, dann bin ich schon mittendrin im Krieg. Das wollte ich nur sagen. Und zum Beispiel kann man das ja dann an Jesus abgeben und kann selber sich Gedanken machen, was hat es mit mir zu tun?
Ja, ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, Herr Nagel, dass Sie das gesagt haben. Alles, was auf mich zukommt, ja, können wir immer unter dieser Brille sehen, indem wir sagen, was hat das mit mir zu tun? Was passiert da in mir? Was wird da in mir ausgelöst, wenn ich Sie da richtig verstanden habe? Das ist richtig, das sehe ich genauso, oder das sehen auch wir Psychopäden natürlich so. Was Sie beschrieben haben, dass natürlich vor jedem Wort ein Gedanke steht. Ja, ich denke etwas, dann formuliere ich es als Wort und danach kommt die Handlung. Also es ist ja immer wie so ein Dreiteiler. Ne? Ich denke etwas, dann sage ich es und dann handle ich möglicherweise. Das ist das eine, das heißt, ich sollte oder es wäre gut, wenn ich in mir schaue, wie sind meine Gedanken. Wir nennen es psychopädisch die Gedankenhygiene. Das ist eines der wichtigsten Werkzeuge in der Psychopädie, dass ich meine Gedanken frei halte oder frei von Dingen, die ich mir nicht wünsche. Ja, es ist ja, ich bestimme über meine Gedanken. Ja, nicht andere, sondern ich bestimme über meine Gedanken und diese Gedanken beeinflussen dann meine Haltung. Das ist auch, was ich dem Herrn Fritsche gesagt habe. Ich muss erst mal gucken, wie ist denn meine Haltung dem anderen gegenüber, meine Haltung. Und das beeinflusst dann sehr wohl das Gespräch oder die Beziehung, die Kommunikation. Also wenn ich von dem anderen denke, und das ist ja das, was ich sage, der Gedanke, wenn ich von dem anderen Menschen denke, na, du bist ja ein Depp, ja, drückt sich das in meiner Haltung natürlich aus, auch in meiner nonverbalen Haltung an den anderen. Und dann ist die Kommunikation ja schon vorprogrammiert auf Streit und möglicherweise Vorwurf. Muss nicht immer sein dann der Vorwurf, aber zumindest schon mal auf Streit, weil der andere das fühlt. Er sagt, naja, der andere spürt das und sagt, ich bin doch gar kein Depp. Und der geht sofort in die Verteidigungshaltung. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, woher wir das Wort Verteidigung kennen, das kennen wir tatsächlich aus dem Krieg. Also wann immer Verteidigung im Spiel ist, haben wir eine Kriegssituation in der Partnerschaft. Und schlimm wird es dann auch, das führt auch immer zu Krieg, wenn es heißt, du bist schuld. Ja, wenn es noch da auch um die Schuldfrage geht. Du bist schuld daran, dass die Vase zerbrochen ist. Ja, du bist schuld daran, dass mein Kleidungsstück kaputt ist. Du hast die Waschmaschine, was weiß ich, auf 60 Grad gestellt und jetzt ist mein Pulli rosa, sage ich manchmal zu meinem Mann. Ja, du bist schuld. Sobald diese Schuldfrage dann auch noch in die Kommunikation hineinkommt, wir haben jetzt hier schon sehr viele Aspekte genannt, dann ist Krieg in der Beziehung, weil der andere sich selbstverständlich schützen möchte und auch verteidigen möchte. Und Verteidigung ist eben auch schon ein Symbol für Krieg.
Herr Nagel, ich danke Ihnen für dieses Stichwort und ein Gruß geht in die Nähe von Heidelberg nach Altneudorf. Frau Dr. Amling, was haben denn, wir haben vorhin so über Bedürfnisse und sowas gesprochen, was haben denn Vorwurf Oder wie hängen Vorwurf und eine Bitte irgendwie zusammen?
Super spannend. Das ist im Grunde genommen das, worauf ich hinaus will. Denn wir können sagen, der Vorwurf zusammengefasst ist letztlich eine vergammelte Bitte. Vorwürfe sind vergammelte Bitten. Bitten, die ich in meinem Leben nicht gestellt habe, die ich in der Vergangenheit nicht gestellt habe, die ich jetzt nicht stelle. Ja. Und vergammelte Bitten, das sagt das Wort auch schon, sind immer rückwirkend. Ja. Also können wir sagen, der Vorwurf ist eine vergammelte Bitte, die stets rückwirkend wirkt. Und damit kann der andere nichts mehr ändern. Und dann muss der in die Rechtfertigung gehen. Ja, und dann kommt es eben zu diesem Streitgespräch. Und wie kann ich das jetzt natürlich ändern? Das impliziert das Wort schon. Also wenn ich weiß, dass der Vorwurf die vergammelte Bitte ist, dann ist es meine Aufgabe, nicht die Aufgabe des anderen, sondern meine Aufgabe zu schauen, welche Bitten habe ich denn eigentlich an den anderen? Ja, was möchte ich denn, dass der andere tut für mich? Wo möchte ich denn um Hilfe bitten? Ja, weil wenn ich es nicht tue, dann ist Vergangenheit und dann muss man sagen, naja, du hast mir ja nie beim Umzug geholfen, obwohl ich eigentlich das immer wollte, dass du mir beim Umzug hilfst. Aber ich habe es halt nie geäußert. Das bedeutet ganz konkret, wenn wir das spüren in uns, liebe Zuhörer, ist es so wichtig nachzuforschen, was sind denn meine Bedürfnisse? Was möchte ich denn eigentlich? Was brauche ich? Was brauche ich von dem anderen? Brauche ich Hilfe? Brauche ich, ja, was brauche ich? Brauche ich Unterstützung? Brauche ich was Materielles? Brauche ich was Immaterielles? Und diese Bedürfnisse, die ich habe, die formuliere ich letztlich in einen Wunsch und diesen Wunsch äußere ich in einer Bitte. So wäre die korrekte Reihenfolge. Also nochmal von vorne. Ich spüre, ich habe ein Bedürfnis, das muss ich erstmal wahrnehmen, dass ich überhaupt Bedürfnisse habe. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich möchte schlafen, ich möchte Fernsehen gucken, ich möchte mich ausruhen. Ja, dieses Bedürfnis spüre ich in mir. Dann formuliere ich es in mir aktiv für einen Wunsch. Ich möchte mich jetzt ausruhen, ich möchte auf dem Sofa sitzen, ich möchte nicht angesprochen werden von meinem Partner. Und jetzt als drittes äußere ich dann die Bitte an meinen Partner und sage, bitte gib mir eine halbe Stunde Zeit, damit ich mich ausruhe, damit ich mich sammle. Dann möchte ich gerne für das Gespräch für uns bereit sein. Ja. Also die Bitte ist letztlich die fundamentale Äußerung von dem, was ich möchte. Und derjenige, der bittet, der sollte mit seiner ganzen Persönlichkeit hinter dieser Bitte stehen, weil es ist ja wichtig. Und wir haben in unserer Gesellschaft vielleicht, oder sagen wir mal, als erwachsene Menschen häufig das Bitten verloren. Wir trauen uns manchmal gar nicht, eine Bitte an jemand anderen zu richten. Und das kommt daher, dass wir irgendwie innerlich immer denken, naja, meine Bitte muss ja auch erfüllt werden. Aber das ist nicht so. Bitten sind Bitten. Am Ende einer Bitte steht immer ein Fragezeichen. Immer ein Ausrufezeichen, nie ein Fragezeichen. Ja? Also eine Bitte, ich bitte dich, dass du mir etwas schenkst, muss nicht erfüllt werden. Ja? Also Bitten müssen nicht erfüllt werden. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch Bitten stellen und weiß, naja, der andere kann ja Nein sagen und damit komme ich raus aus dem Vorwurf.
Der Vorwurf ist eine vergammelte Bitte. Frau Dr. Amling, wenn schon viel Zeit vergangen ist und ein Paar einfach gefangen ist in dieser Vorwurfsspirale, wenn das ein riesiger Berg sich schon zwischen denen aufgetürmt hat, ja. Wie können denn, also wenn es wirklich ziemlich verfahren ist, wie können denn erste Schritte aussehen, dass ich aus diesem Teufelskreis rauskomme? Weil verstehen Sie, ich stelle mir vor, auf einmal fängt einer der Partner an, wirklich Bitten zu formulieren und der andere, der es eigentlich gewohnt ist, dass man immer sich fetzt und streitet und die Waffen zückt, ja, vermutet dahinter eine Finte oder eine Taktik oder sowas. Also wie kann man da ehrlich heraustreten aus diesem Teufelskreis?
Wichtige Frage, sehr, sehr wichtige Frage. Ich denke, dass immer hier ich mich fragen kann, was möchte ich? Also wir richten, das merke ich auch in unserem Gespräch, wir richten den Fokus immer auf den anderen. Ich möchte bei dem Fokus bei mir bleiben, weil ich kann den anderen Menschen nicht ändern. Es ist häufig in uns der Impuls, dass ich mir wünsche, dass der andere anders ist, dass der sich ändert. Und das ist ja das, was sich in Beziehungen über Jahre manchmal aufstaut. Naja, ich werde ihn schon ändern, er wird irgendwann schon die Zahnpastatube zumachen oder den Klodeckel schließen. Ja. So geht das ja los und dann häufen sich die Wünsche an den anderen, dass er den Klodeckel schließt oder die Zahnpasta zumacht. Und ich denke, ganz wichtig ist zu fragen, was der andere ändern soll oder verändern soll, sondern was kann ich denn tun? Ein simples Beispiel ist, wenn der andere immer, mich nervt, dass der immer die Zahnpastatube offen hat, ja, und ich komme da immer morgens hin und das ist alles verklebt, ja, dann kann ich doch mich fragen, also ohne jetzt dieses ganze Vorwurfsthema, sondern ich kann doch mich fragen, habe ich für mich eine aktive Lösung, dass die Zahnpastatube nicht offen ist? Und da gibt es eine ganz simple, ich kaufe eine Zahnpastatube, die einen Deckel hat, der von alleine zuplöppt. Das heißt, ich handle für mich und das Zweite ist, ich entscheide für mich. Also ich entscheide für mich, ich möchte dieser Beziehung neues Leben geben. Ja, ich möchte dem anderen eine neue Plattform geben, wenn es verfahren ist. Ich bin bereit, ich möchte auch vergeben für die Verletzungen, die er mir vielleicht angetan hat. Weil vielleicht hat er es ja gar nicht so gemeint, vielleicht konnte er nicht anders. Aber ich bin derjenige, der seine Haltung ändert dem anderen gegenüber. Und dann kann Liebe letztlich ja auch erst fließen oder dann kann ja im Grunde genommen erst eine Ebenbürtigkeit stattfinden. Weil wenn ich immer denke, der andere ist blöd und der hat so viele Fehler gemacht, dann schaue ich von oben beurteilend auf den anderen herab oder auf die Partnerschaft herab. Und sobald ein hierarchisches Gefälle in einer Partnerschaft entsteht, kann ich nicht mehr auf Augenhöhe dem anderen in Liebe, in Wohlwollen begegnen. Also der erste Punkt ist immer, was kann ich ändern an meinem Verhalten? Wie kann ich die Situation verändern? Ja, ich denke jetzt zum Beispiel an Klodeckel offen. Da gibt es inzwischen neue Möglichkeiten, dass der Klodeckel automatisch schließt. Ja, also ich sorge für mich, dass erstmal das, was ich erfüllen kann, ja, wenn der andere mir nie Blumen schenkt, dann kaufe ich mir halt selber einmal in der Woche Blumen. Dass ich meine Bedürfnisse so weit erfülle, wie ich es kann und wie es mir möglich ist, vielleicht auch finanziell möglich ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann treffe ich eine Entscheidung in meiner Haltung dem anderen gegenüber. Und mit dieser Haltung ist aus meiner Sicht nur es möglich, wieder einander zu begegnen, in dem verzeihenden Gedanken auch, dass wir die Dinge besser machen möchten.
Sie haben das jetzt, das Wort ist so ein bisschen untergegangen, aber am Schluss haben Sie es nochmal gesagt, Vergebung als Schlüssel?
Ja, das Vergeben ist letztlich, wir sagen psychopädisch immer vergeben ja, vergessen nie, vergeben ja. Also wir vergessen nicht durch das, was wir erlebt haben, sollten wir auch nicht, weil das...
Dinge sind ja geschehen.
Genau, es ist geschehen, es ist hilfreich in unserem Leben, dass wir die Dinge nicht vergessen, dass wir nicht vergessen, dass der Herd heiß ist. Ich darf nicht auf die Herdplatte drauf fassen. Aber ein wichtiger Akt in unserer Beziehung zum anderen, dass ich vergebe. Bevor ich aber dem anderen vergeben kann, muss ich auch mir selber vergeben, was ich mir selbst angetan habe. Ich denke, es ist so wichtig, immer zuerst sich zu betrachten und dann erst auf unser Gegenüber. Weil erst wenn ich mir verziehen habe, dass ich mich verletzt habe, kann ich dem anderen auch erst vergeben. Und da steckt im Grunde noch ein zweiter Aspekt drin. Der einzige Mensch, der mich verletzen kann, bin ich selber. Ich selber kann zulassen oder nicht zulassen, dass der andere mich verletzt. Wie vorhin, als ich gesagt habe, mit dem, wenn der andere seinen Sturm loslässt auf mich, ja, sein Wortsturm, seine Wortemotion, wenn ich mich diesem Sturm stelle, ja, dann prallt dieser Wortsturm, diese heftigen, verletzenden Emotionen auf mich. Ich lasse es zu, dass sie mich treffen. Ich kann aber auch meine Körperhaltung, mein Inneres schützen oder aus dem Weg gehen. Und ich kann auch zulassen, dass diese Verletzungen mich nicht treffen. Aber das ist ein aktives Tun, das ist nicht passiv. Also hier ist es so wichtig, dass ich die Verantwortung für mich übernehme, dass ich mich schütze, dass ich mich freundschaftlich behandle, dass ich mir vergebe, dass ich Verletzungen zugelassen habe. Und dann kann ich dem anderen vergeben und barmherzig und gütig sein und sage, ich verzeihe dir auch.
Ja. Vergebung ist eine Entscheidung.
Ja.
Ich begrüße jetzt eine Hörerin aus dem Raum Frankfurt. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, also wenn wir sagen würden, Kinder sind ja auf den Trost der Mutter eigentlich besonders als kleine Kinder angewiesen, ja. Und da ist, ja, und wenn die Mütter aber zum Beispiel, das gibt es auch bei Ärztinnen, aber auch Bernd Sigelkopf beschreibt es, dass Kinder regelrecht in die Welt, also der Archegründer, in die Welt gesetzt werden, damit noch Kinder auch, ja, einen Trost erfahren. Da kann man dann eigentlich nur sagen, Santa Maria als Knotenlöserin. Also wenn man noch gar nicht diese Entscheidung treffen kann und die Mutter diesen Trost nicht geben kann, aus verständlichen Gründen vielleicht, dann kann man ja wegen dieser emotionalen Bindung Vorwürfe auch, ja, das geht gar nicht. Ja, man kann dann nur andere Freiräume vielleicht als Kind finden und so weiter. Ja.
Ja, darf ich Sie da kurz unterbrechen? Entschuldigen Sie, weil ich habe jetzt da Ihre Frage nicht verstanden, denn Trost ist wichtig, aber was anderes als Vergebung. Und wenn wir jetzt sagen Kinder, da ist es mir zum Beispiel ganz wichtig zu wissen, dass ja ein Kind bis, sagen wir mal, 6., 7. Lebensjahr nicht fähig ist zu überleben, wenn die Mutter, oder muss ja nicht nur die Mutter sein, aber wenn es keine Beziehungsperson gibt, die es annimmt, die es liebt, die es versorgt. Also ein Kind, was bis zum 7. Lebensjahr nicht liebend angenommen wird, also liebend im Sinne von versorgen, behüten, Essen geben, Windeln wechseln, all das, kann nicht überleben, stirbt. Also wenn wir wissen, wir haben überlebt, dann können wir jetzt schon mal rückwirkend sagen, wir haben überlebt, weil wir wurden so weit geliebt, dass unser Leben gesichert wurde. Wenn wir älter sind, müssen wir uns diese Liebe selbst zuführen und auch diesen Trost und spenden, wenn was schief läuft. Wenn ich das in diesem Zusammenhang sehe, Ihre Worte, dann verstehe ich, wie Sie das meinen mit Vorwurf.
Dann danke ich jetzt der Hörerin aus dem Raum Frankfurt für diesen Hinweis. Und Frau Dr. Amling, ich habe immer noch so diesen Berg vor mir, den Vorwurfsberg, den manche vor sich haben. Ist es überhaupt möglich, über Enttäuschung und Verletzung vorwurfsfrei zu sprechen? Ich meine, ich habe meine Geschichte und es sind Dinge in meiner Geschichte passiert, in meiner Beziehung zu Menschen. Steht sozusagen oder muss quasi meine Entscheidung zu vergeben hier am Anfang stehen, damit ich überhaupt meine Enttäuschung und meine Verletzung vorwurfsfrei formulieren kann?
Im Grunde genommen ja.
Boah, ganz schön heftig.
Also es ist etwas Aktives. Mhm. Wir möchten immer, dass der andere sich ändert. Wir möchten immer, ja, mach du die Arbeit für mich. Aber es ist unsere eigene Arbeit. Wenn ich möchte, dass die Beziehung wohlwollend, liebevoll ist, dann ist es mein aktives Zutun. Dann sollte ich bereit sein, oder das Wort sollte ist auch ein schwieriges Wort, aber dann ist es wichtig für mich, dass ich bereit bin, zu vergeben.
Mir selbst und dem anderen.
Dem anderen. Und letztlich ist es das, worum wir beim Vater Unser ja auch bitten. Das ist ja das Gleiche.
Mhm.
Ja, das ist das Vaterunser per se.
Ja. Frau Dr. Amling, was würden Sie jetzt als ein griffiges Schlusswort setzen wollen, was unsere Hörer mitnehmen können und zusammenschnüren?
Ich möchte da besonders nochmal herausheben, dass es Wörter in der Kommunikation gibt, die wir nicht gebrauchen sollten. Dass Sie bitte achtsam sind auf Wörter wie immer, doch, mal, denn, nie oder das Wort schade. Überlegen Sie, schade. Schade, dass du mich nicht angerufen hast. Alles das, was sich auf Verallgemeinerung bezieht, wenn möglich achtsam sein da, wenn möglich vermeiden. Ich wiederhole die Wörter nochmal. Immer, doch, könntest du doch mal. Ja. Denn nie tust du. Ja. Bitte achten Sie darauf. Diese Wörter sind vergiftend in einer Beziehung. Das Zweite ist, wenn wir im Konjunktiv reden, hättest du, könntest du, wärest du, vermeiden Sie Konjunktiv. Konjunktiv richtet sich auf die Zukunft aus. Und die Zukunft können wir nicht ändern. Wir können nur gegenwartsbezogen handeln. Also benutzen Sie in der Kommunikation mit Ihrem Partner, Partnerin, gegenwartsbezogene Wörter. Ja, bitte hilf mir. Nicht, könntest du bitte so nett sein und mir helfen, sondern bitte hilf mir. Äußern Sie Bitten. Das ist ganz entscheidend. Und in diesem Zusammenhang möchte ich die kurze Zusammenfassung Ihnen geben. Der Vorwurf ist eine vergammelte Bitte. Der Wunsch, es ist wichtig, dass wir innerlich erkennen, was sind meine Bedürfnisse, dass wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen überhaupt erstmal, was habe ich für Bedürfnisse, diese Bedürfnisse in Wünsche äußern, für sich oder auch mal aufschreiben, auch das hilft sehr, Wünsche an den anderen aufschreiben und dann ganz konkret an mein Gegenüber eine Bitte äußern. Ja, ganz konkret eine Bitte mit einem Ausrufungszeichen, direkt bitte bitten und nicht irgendwie könnte, würde, sollte, sondern ganz klar in der Gegenwart bezogene Bitte. Bitte gib mir die Butter, bitte räume den Müll aus, bitte schenke mir Blumen. Und diese Bitte kann natürlich auch einfach eingekleidet sein. Du bist ein so wunderbarer Mensch. Ich weiß, dass du mir so gut helfen kannst und dass du so kräftig bist und Muskeln hast. Bitte hilf mir beim Umzug. Ja, da kann der andere dann sagen, nein, ich habe heute keine Zeit oder ich werde dir morgen helfen, heute geht es nicht. Das wäre eine erwachsene Kommunikation, die dem anderen auch ermöglicht zu reagieren. Denn das haben wir in dem Gespräch heute sehr schön erarbeitet, wenn der andere keine Möglichkeit mehr hat zu reagieren, dann kommt es zum Vorwurf oder dann kommt es zu diesen Streitgesprächen, zur Rechtfertigung, zu den Schuldfragen und so weiter. Also ich bitte Sie, Verantwortung für Ihre eigenen Bedürfnisse zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, für sich zu handeln und für sich Entscheidungen zu treffen, bevor Sie etwas an den anderen richten und den anderen so sein lassen, wie er ist. Denn auch er hat ein Recht, so zu sein, wie er ist und seine Bitten zu äußern an uns. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und auch mir natürlich gesunde Partnerschaft und Freundschaft mit uns selbst und natürlich mit den anderen und mit Gott.
Frau Dr. Amling, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben und dass Sie so klar das alles formuliert haben. Der Vorwurf als vergammelte Bitte, das ist ein Bild, das nehme ich echt mit. Und alles Gute, viel Segen für Ihre Arbeit und danke an die Hörerinnen und Hörer.
Ja, genau. Herzlichen Dank.
Alles klar. Sie können sich diese Sendung jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org oder ganz oldschool, Sie bestellen sich eine CD dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Telefonnummer finden Sie auf dem Programmfaltblatt von Radio Horeb, das in vielen Kirchen ausliegt. Wenn dieses Faltblatt nicht in Ihrer Kirche ausliegt, dann sprechen Sie doch mal mit Ihrem Pfarrer, ob er es nicht auslegen will. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt sie alle Gott.